Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Das ist der Sound, der Ende der 80er dafür gesorgt hat, dass Party neu definiert werden musste. Das Phänomen Rave wurde geboren. Damals in Großbritannien illegale Acid House Events, überall jede Menge Ecstasy. Diese Geschichte wurde natürlich schon sehr oft erzählt, aber jetzt taucht da ein neuer BBC-Podcast nochmal ein bisschen anders rein und erzählt das Ganze in einer Art True-Crime-Doku. Ecstasy, The Battle of Rave, so heißt die Podcast-Serie. Was die tatsächlich Neues über die Anfänge der Rave-Kultur weiß, darüber sprechen wir in 10 Minuten ungefähr. Ich bin Massimo Maio, herzlich willkommen zum Kompressor. Instagram eignet sich mit seiner Bilderwelt natürlich perfekt für Werbung, auch für rassistische, für fremdenfeindliche, rechtsradikale Werbung. Und dass die neue Rechte da viel unterwegs ist auf Instagram und wie so viele andere natürlich auch weiß, wie es Bildsprache für sich nutzen kann, das wissen wir schon länger. Aber jetzt gibt es dazu eine ziemlich groß angelegte Recherche von Korrektiv. 4.500 Instagram-Konten von rechten Nutzerinnen und Nutzern wurden analysiert, ausgewertet. Kein Filter für rechts, heißt die Recherche. Und die ersten Ergebnisse werden ab heute teilweise veröffentlicht. Mitrecherchiert hat Till Eckert von Korrektiv. Mit dem habe ich gesprochen über die Recherche. Hallo Eckert.
Hallo.
Was genau sind denn die neuen Erkenntnisse Ihrer Recherche? Wo waren Sie selbst überrascht?
Selbst überrascht war ich vom Ausmaß des Ganzen. Wie Sie selber schon gesagt haben, wussten wir das ja schon länger, dass die neue Rechte tatsächlich Instagram ja aktiv nutzt und womöglich da einfach auch das als Propagandatool schon längst entdeckt hat. Aber wie stark mittlerweile die rechte Szene dort vernetzt ist, in welchem Ausmaß sie da kommuniziert und wie vielfältig dann doch die verschiedenen Phänomene sind, die man beobachten kann innerhalb dieser Szene. Und auch wie abgeschlossen, quasi fast schon hermetisch abgeriegelt diese Welt ist, wenn man denn dann einmal drin ist. Diese rechte Dauerbeschallung, die man dann da quasi bekommt, das hat mich persönlich überrascht.
Also ein Ergebnis ist ganz klar, die neue Rechte weiß Instagram so zu nutzen, dass sie tatsächlich sehr wirksam dort unterwegs ist und tausende Nutzer quasi hat und immer wieder neu akquiriert. Sie haben auch mit einem Fotografen der neuen Rechten gesprochen für die Recherche. Der spricht da vom Einmaleins von Instagram. Wie würden Sie denn sagen, wie dieses Einmaleins aussieht und wie das von der neuen Rechten genutzt wird?
Ja, eigentlich ist das ja erstmal ganz simpel. Instagram funktioniert nach wie vor der Ästhetik oder lebt von der Ästhetik, lebt von Hashtags, von den verwendeten Hashtags. Und da sind dann natürlich auch schon gleich diese zwei Einfallstore, die man da quasi strategisch auch einfach für sich natürlich nutzen kann politisch. Da ist dann zum einen haben wir zum Beispiel gemerkt, dass Influencerinnen der rechten Szene natürlich genau diese Bildsprache, die man auch gewohnt ist von in Anführungszeichen normalen oder regulären Influencerinnen einfach adaptieren für ihre Accounts, also quasi stimmungsvolles Licht, ne? Also sehr professionelle Fotos und dass sie das quasi einfach so mit aufnehmen in ihrem eigenen Account und zwischendurch streut man da dann so mal ein anderes Bild unter, wo man dann plötzlich irgendwie vor einem Weltkriegsbunker steht oder vor einem Panzer, ne? Auf einmal kriege ich dann so mit, hey, wo kommt denn dieser Inhalt jetzt her? Und das Zweite sind dann natürlich die Hashtags. Was wir bemerken ist eben, dass da in hoher Zahl versucht wird, quasi Hashtags, die eigentlich ziemlich eindeutig auf eine eher rechte oder tendenziell auch rechtsextremere Gesinnungen hindeuten, gezielt vermischt werden mit unverfänglichen Hashtags wie Tradition oder Liebe oder teilweise Heimat verliebt. Das sind so diese zwei, würde ich sagen, Hauptfaktoren.
Also so eine Mischung aus irgendwie harmlosen Dingen, die auch sonst bei Instagram unterwegs sind und dann aber auch von Symbolen, die ja teilweise auch ziemlich eindeutig sind. Sie haben ja auch so ein Beispiel von so einem Baby, was da ruhig schläft und neben dem eine schwarze Sonne liegt. Das ist ein bekanntes Symbol der neuen Rechten, so ein Hakenkreuz-ähnliches. Das sind ja eigentlich ziemlich offensichtliche Symbole, die da eine Rolle spielen. Was sagt denn Instagram dazu, zu diesen Inhalten?
Ja, also als Reaktion auf unsere Recherche hatte uns Instagram mitgeteilt, dass es da ein Team gibt, das sich um Hassrede auf der Plattform kümmert. Das sollen angeblich 350 Menschen weltweit sein. Und die sollen auch angeblich neue Trends eben beobachten in dieser Szene, auch Bildsprache und Symboliken. Instagram hat uns außerdem bestätigt, dass dieses Sonnenrad oder die schwarze Sonne, von dem Sie gerade, das Sie gerade schon angesprochen hatten, für Instagram auch ein verbotenes Symbol darstellt. Dass Instagram aber da nicht wirklich einen funktionierenden Filter gegen rechts hat, zeigt sich allein schon daran, dass Instagram dieses Foto, von dem Sie gerade gesprochen hatten, erst dann gelöscht hat, als wir Instagram quasi darauf hingewiesen hatten. Und bis zu dem Zeitpunkt stand das 11 Monate lang online. Sprich, Instagram verlässt sich da offenbar sehr auf eine Meldefunktion oder auf Hinweise. Hat uns dann auch selbst noch mal weiter nach weiteren Hinweisen gebeten. Und das deutet schon alles ziemlich darauf hin, dass Instagram da lasche Filterfunktionen hat für rechte bis rechtsextreme Symboliken.
Interessant finde ich, dass Sie Ihre Recherche und Ihre Ergebnisse nicht alle auf einmal veröffentlichen, sondern in so Folgen sozusagen, wie in einer Serie so ein bisschen. Die Folge 1 gab es heute, darüber haben wir jetzt gesprochen. Es gibt aber auch noch 3 weitere Rechercheergebnisse, richtig mit Titel, zum Beispiel die nächste Folge in 2 Tagen, wie Rechte mit Instagram Geld verdienen. Das klingt irgendwie auch so ein bisschen wie das Einmaleins des digitalen Storytellings. Wieso dieses häppchenweise Veröffentlichen?
Ja, das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass die Recherche wir hatten ja fast schon 8 Monate recherchiert und dass sich die Ergebnisse, die wir hatten, wir hatten erstmal einen sehr, sehr massiven Datensatz und wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, einfach ganz viele verschiedene Phänomene, die wir beobachtet hatten und uns war dann einfach relativ schnell klar, das können wir nicht alles in einem Text verarbeiten. Das müssen wir quasi aufsplitten. Und da haben wir dann jetzt quasi uns überlegt, wie schnüren wir ein Paket, mit dem wir quasi Leserinnen und Leser da teilhaben lassen oder bestmöglich eben zu verstehen geben, was da passiert. Und so hat sich dann eben auch diese Aufteilung in diese verschiedenen Geschichten ergeben.
Kein Filter für rechts, so heißt diese neue Recherche von Korrektiv, die ab heute Stück für Stück veröffentlicht wird und Einblicke gibt, wie sehr die neue Rechte Instagram für ihre Zwecke nutzt. Vielen Dank, Till Eckert von Korrektiv hier in Deutschlandfunk Kultur.
Okay.
A music's like a switch, isn't it? Like smells, you know. It can just take you back to somewhere special in your soul. In an instant.
Musik ist wie so ein Schalter, wie so ein Geruch, bringt einen direkt zu einem besonderen Ort in der Seele, in der Vergangenheit. Und genau das macht jetzt ein neuer Podcast von der BBC, der heißt Ecstasy, The Battle of Rave. Zeitzeugen erzählen von der Zeit Ende der 80er, als Acid House, wir haben es auch gerade gehört, in England groß geworden ist, das Phänomen Rave geboren wurde und wo auf den illegalen Partys nicht nur Acid Beats, sondern auch natürlich synthetische Drogen zum Standard gehörten. Das ist ein halb dokumentarischer, halb fiktiver Podcast und Felix Denk hat alle 13 Folgen für uns gehört. Hallo.
Hallo.
Über diese Anfänge der Rave-Kultur und diesen zweiten Summer of Love 89 und so, über den haben wir schon viel gehört, viel gelesen. Was hat dieser Podcast dem jetzt Neues hinzuzufügen?
Ja, erstaunlicherweise gibt es da doch einiges. Und das ist schon eine Leistung. Um den Anfang und Fall der House-Szene, Acid-House-Szene, Anfang vom Herbst 1988 bis Frühjahr 1990 gibt es ziemlich viel kulturelle Produktion. Da gibt es Bücher, Filme, Serien, Fanzines, Oral Histories, tausende von Compilations. Aber diesem Podcast gelingt es dennoch, da so einen neuen Blickwinkel irgendwie reinzukriegen. Er erzählt einerseits, wie die Veranstalter immer neue versteckte Orte für ihre illegalen Partys finden, wie die Polizei unter politischen Druck gerät und versucht, diese Raves mit allen Mitteln zu finden und aufzulösen. Und vor allem natürlich, wie Ecstasy, damals eine neue Droge, nach England kommt und mit ihr dann auch das organisierte Verbrechen Einzug in die Szene hält.
Genau, das organisierte Verbrechen spielt da eine Rolle. Das klingt fast wie so ein True-Crime-Format aus der Rave-Szene oder so.
Ja, so ein bisschen ist es das auch tatsächlich. Der Podcast ist ja gar nicht popkulturell nostalgisch irgendwie. Hier wird nicht erklärt, welcher DJ welche Platte wann und wo spielte und damit vielleicht einen neuen Sound erfand. Sowas gibt es ja schon ganz viel. Und der Podcast ist auch nicht so eine soziologische Studie, die versucht, anhand der Rave-Szene da gesellschaftspolitische Verschiebungen irgendwie zu vermessen. Das gibt es ja auch zuhauf. Und das tut der Podcast auch so ein bisschen, ja. Dass man damals in Nordengland in leeren Fabrikhallen tanzen konnte, das war ja nur möglich, weil in diesen Gebäuden nichts mehr gefertigt wurde. Das waren sozusagen die Ruinen des Neoliberalismus, die abgewickelt durch den rigiden politischen Kurs von Margaret Thatcher waren. Der Partyveranstalter Tommy Smith aus Blackburn sagt es nicht ohne subversiven Stolz, dass an den Orten, an denen vielleicht seine Großeltern in den Fabriken schwitzten, jetzt die Kids beim Tanzen schwitzten. Er sieht das so als eine späte Rache der Arbeiterklasse.
The mills, you have to remember, were beaten to a different rhythm, you know, 100 years before we came. And then suddenly they were beaten to the rhythm of the acid house. And the sweat was for a different reason. It was the MDMA sweat rather than the sweat of cheap labor.
The MDMA sweat, ein sehr besonderer Akzent.
Ja, gar nicht so leicht zu verstehen, der nordenglische Akzent. Ja, die Mills, von denen er spricht, das sind natürlich die Textilfabriken, die berüchtigten Sweatshops, wo jetzt eben das MDMA, der Wirkstoff von Ecstasy, für Hitzewallungen sorgt. Ja. Aber sozusagen das Neue an dem Podcast ist tatsächlich, dass man so einen recht guten, konkreten Einblick bekommt, wie der Drogenhandel mit Ecstasy damals funktionierte.
Was genau erfährt man da, wie dieser Drogenhandel funktioniert hat?
Ja, also der lief über Amsterdam. Steve Brown erzählt es in dem Podcast. Der war Besitzer einer Coffeeshop-Kette eigentlich. Und er brachte dann Ende der 80er Jahre Millionen von Ecstasy-Pillen auf den englischen Markt. Er selbst kam da so durch Zufall dazu. Ein Freund aus Israel brachte ihm so ein paar Tabletten mit. Er testete die, befand sie für interessant und verkaufte die dann bald in ganz Europa. Aber was heißt verkaufen? Also alle rissen sich um das Zeug. Und ziemlich schnell standen dann eben auch Dealer aus London, Manchester und Liverpool bei ihm auf der Matte. Die Orte, in denen die Rave-Szene gerade explodierte. Kein Wunder, in England war ein riesiger Markt und die Pillen kosteten dort etwa 25 Pfund. Das war so dreimal so viel wie in Amsterdam.
Das ist ein großes Business. Viel Geld war da im Spiel. Und da kommen wir auch wieder zum organisierten Verbrechen. Wie hat denn diese Kriminalität und die Gewalt, die dann da auch zugenommen hat, wie hat das die Rave-Szene erreicht?
Ja, das erzählt zum Beispiel der Londoner Rave-Pionier Wayne Anthony ganz anschaulich. Also erst wurde ihm die Kasse geraubt und als die Dealer, die das gemacht haben, dann sahen, dass man da schon mal sechsstellige Summen mit so einem Rave machen konnte, dann haben sie ihm gleich die Pistole an die Schläfe gedrückt und gezwungen, weiter Partys zu veranstalten, obwohl er eigentlich schon längst aussteigen wollte aus der Szene. Und solche Geschichten erzählen die anderen auch, zum Beispiel die Hacienda in Manchester, so der wichtigste Club dieser Zeit, der musste schließen, weil Gangster die Tür übernommen haben.
Das ist interessant, diese Verquickung von quasi Rave-Geschichte, Drogen, Kriminalität. 13 Episoden lang ist dieser Podcast. Das ist ein ziemlich langer dramaturgischer Bogen. Wie wird das Ganze denn erzählt?
Ja, es gibt so drei erzählerische Elemente. Einmal ist da ein DJ-Mix von Graham Park. Der war damals in der Hacienda auch DJ. So, der Mix ist schön, aber mindestens mal für Nerds, sage ich mal, ein bisschen unüberraschend. Da werden so die großen Hits der Zeit aneinander getackert. Aber gut, wenn die Piano-Racks so schön sind wie hier bei CC Rogers in Someday, dann hört man das natürlich auch schon wieder sehr gerne.
Ja.
So, das Herzstück des Podcasts sind die 6 dokumentarischen Folgen, die Chris Warburton moderiert. Der kommt eigentlich aus dem Nachrichtengeschäft interessanterweise, ist in England eine sehr bekannte Radiostimme und der versucht auch erst gar nicht so als der große Pop-Auskenner rüberzukommen. Er fragt eher so mit so einer naiven Neugier. Und in den 6 Episoden spricht er auch mit ganz unterschiedlichen Leuten. Zu Wort kommen Raver, Dealer, aber eben viele Polizisten, DJs, Partyveranstalter.
Also quasi eine dokumentarische Ebene, dann dieser DJ-Mix und dann gibt es noch so eine fiktionale Ebene. Ne?
Ja genau, das sind so 6 fiktive Monologe, die diese dokumentarischen Folgen unterbrechen. Ich finde die Idee ganz schön, denn einerseits gilt mindestens mein Historiker in der Zeitzeuge als notorisch unzuverlässig. Nichts ist ja schließlich so trügerisch wie die eigene Erinnerung. Mhm. Und dann ist ja so, dass halbdokumentarische Formen auch eine gewisse Tradition haben in der Szene mindestens mal. Zum Beispiel Michael Winterbottom macht das gerne und sein Film 24-Hour Party People über die Hacienda in Manchester ist ja auch so ein Klassiker zum Thema. Andererseits muss man sagen, dass diese Monologe irgendwie auch echt nerven.
Wieso das?
Ja, also einerseits sind sie so inhaltlich so ein bisschen so überdeterminiert. Natürlich hat die Raverin, die dem Ecstasy verfällt, vorher schreckliche Schicksalsschläge in ihrem Leben erlebt. Und natürlich kommt die Frau, die als DJ dann Karriere macht, aus so einem streng gläubigen Haushalt, in dem die Musik verboten ist. Da ist immer so ein bisschen so ein Touch too much drin. Und andererseits, finde ich, nerven die Monologe, weil sie schlicht unnötig sind. Die dokumentarischen Episoden sind so spannend und so atmosphärisch und persönlich erzählt. Da braucht es eigentlich gar nichts mit dazu. Allein diese rasselnde Stimme von Sean Ryder von den Happy Mondays zu hören, das ist schon eine Freude. Er erzählt, wie aus einer Generation nordenglischer Kneipenschläger plötzlich so ganz empathische Ecstasy-Kuschler wurden, die sich glückberauscht auf diesen Partys in den Armen lagen.
I wasn't angry. And for the first time in my life, I didn't feel odd. Misshaped, mangled. Felt smooth. and confident and wanting to be polite to people, everybody.
Ein echtes Original auf jeden Fall.
Ja, Sean Ryder immer noch begeistert. Zum ersten Mal in seinem Leben wollte er wirklich nett sein und zwar ausnahmslos zu allen. Mhm. Das allerdings war lange bevor die Polizei und die Gangster die Rave-Szene in die Mangel nahmen.
Felix Denk über den BBC-Podcast Ecstasy Battle of Rave, so heißt der. 13 Folgen ist er lang und die gibt's alle zu hören, auch hier in Deutschland zum Beispiel auf der Seite von BBC Sounds. Vielen Dank, Felix Denk, fürs Vorstellen hier.
Danke.
Und wir beamen uns jetzt mal zurück in eine weit entfernte Zeit, in der ein Schatten hinterm Duschvorhang und Blut im Duschabfluss somit das Schockierendste war, was das Kino zu bieten hatte, weil natürlich diese Szene unheimlich geschickt und mit der genau passenden Musik inszeniert worden ist. Heute, vor genau 60 Jahren, war diese Szene zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Da kam Hitchcocks Psycho in die Kinos und Katharina Wilhelm erzählt jetzt mit all der analytischen Distanz, die wir seitdem haben, was diese berühmte Duschszene bis heute so besonders macht.
45 Sekunden dauert die berühmte Duschszene, in der Janet Leigh alias die flüchtende Marion im Bates Motel brutal niedergestochen wird. Als der französische Filmemacher François Truffaut Alfred Hitchcock 1962 für seine Interviewreihe fragt, was Hitchcock an der Buchvorlage, die er in den Film umwandelte, so gereizt hätte, sagte er schlicht: Die Mordszene im Bad, das war alles.
The murder in the bathtub, I think, coming out of the blue, you know, that was about all.
Klingt schlicht, doch Regisseur Alfred Hitchcock war ein Perfektionist. Nicht nur, als er Filme drehte und seine Schauspieler teilweise damit an den Rand des Wahnsinns brachte. Auch das Publikum dirigierte er regelrecht. Wie man den Film Psycho zu schauen hatte, dafür gab es nämlich genaue Anweisungen.
I've suggested that Psycho be seen from the beginning. In fact, this is more than a suggestion. It is required.
Der Film muss von Beginn an gesehen werden. Kinos wurden damals angehalten, niemanden mehr hineinzulassen, nachdem der Film angefangen hatte. 1960, als der Film in die Kinos kam, gab es außerdem Werbeanzeigen, in denen die Zuschauer aufgefordert wurden, das Geheimnis des Filmes zu bewahren. Hitchcocks Psycho wurde ein Kassenmagnet. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass der Film radikal missachtete, was eine Filmstory bis dato bedeutete, erklärt Filmkritiker David Thompson dem Radionetzwerk NPR.
He presents you with a very appealing, attractive young woman, Janet Leigh.
Er präsentiert eine nette und attraktive Hauptdarstellerin Janet Leigh, der man 40 Minuten durch den Film folgt, mit ihr fühlt, sich mit ihr identifiziert. Und dann verschwindet sie einfach von der Leinwand. Und die einzige andere Person, die dann als Hauptdarsteller bleibt, ist dieser komische junge Mann, der sich dann als ihr Mörder herausstellt. Sorry, damit wäre der wichtigste Plot des Films übrigens schon verraten. Aber selbst dran schuld, wer in den letzten 60 Jahren keine Zeit hatte, diesen Klassiker zu schauen. Dass die Hauptfigur einfach ermordet wird und die Psychose von Norman Bates, der seine verstorbene Mutter spielt, diese Storylines sind so überraschend und schockierend, einmalig in der Kinogeschichte. Eine Woche dauerte es, bis die Duschszene abgedreht wurde. In den 60er Jahren fiel sie zum Teil der Zensur in einigen Ländern zum Opfer, obwohl bewusst keine eindeutige Gewalt gezeigt wird. Die Spannung und der Horror entstehen durch Großaufnahmen von Marions Körper und von Norman Bates' Hand. Es ist relativ wenig Blut zu sehen. Die Schnitte und die Musik setzen sich im Kopf des Zuschauers zu einem Gemetzel zusammen. Die mittlerweile verstorbene Hauptdarstellerin Janet Leigh sagte in einem früheren Interview mit Entertainment Tonight, sie habe damals tatsächlich einen richtigen Schaden davon getragen.
I don't take showers, and that is the truth.
Ich dusche nicht, das ist die Wahrheit. Vorher habe ich mir nie Gedanken gemacht, aber unter der Dusche hört man niemanden und man sieht nichts. Man ist total wehrlos. Nicht nur Leigh soll Psycho die Freude am Duschen genommen haben. Trotzdem, der Film gilt als Meisterwerk und eine der größten finanziellen Erfolge für Regisseur Alfred Hitchcock.
Heute vor 60 Jahren kam Psycho in Deutschland in die Kinos. Immerhin erinnern können wir uns an große Kinomomente, wenn gerade eher wenig Neues in die Kinos kommt. Katharina Wilhelm war das für uns hier in Deutschlandfunk Kultur. Lizenzverträge im Netz sind ziemlich vernachlässigt. Ständig verlangen sie danach, dass wir sie lesen und zwar bis zum Ende. Aber meistens werden sie dann doch mit so einem kurzen Akzeptieren-Klick einfach mal übergangen. Dabei kann man aus Lizenzverträgen ziemlich interessante Dinge machen. Paul Paulun hat was im Soundarchiv gefunden.
Fundstück. Im Jahr 2000 hatte Sony aggressive Schritte gegen das File-Sharing im Netz angekündigt und 5 Jahre später 22 Millionen CDs mit einem ganz besonderen Kopierschutz auf den Markt gebracht. Beim Einführen in den Computer modifizierte ein Programm automatisch das Betriebssystem und lieferte außerdem noch Daten über die Hörgewohnheiten an den Konzern. Als Sahnehäubchen installierte es sich selbstständig, sogar dann, wenn man den Lizenzvertrag nicht akzeptierte. Genau den hat der Klangkünstler Brian Joseph Davis 2007 von einem Chor singen lassen. Schon im Prolog wird klargestellt, wer Herr im Haus ist und was man als Käufer überhaupt machen darf.
Wie wohnen eigentlich Hunde? Wir Menschen machen uns ja seit Jahrtausenden unendlich viele Gedanken, wie unser Wohnumfeld am besten zu uns, zu unserem Leben passt. Hunde als Haustiere spielen da eher eine kleine Rolle, kriegen vielleicht noch ein Körbchen oder jetzt eben auch tatsächlich einen Entwurf vom Star-Architekten. Architecture for Dogs, so heißt nämlich eine neue Ausstellung. Nee, so neu ist die gar nicht. Die läuft schon seit 8 Jahren eigentlich, wandert die durch die Welt. 16 prominente Größen aus Architektur und Design haben Architekturen für Hunde entworfen in diesen 8 Jahren. Und jetzt ist diese Ausstellung aber zum ersten Mal hier in Europa zu sehen, in London, im Japan House. Und was es da genau zu sehen gibt, weiß Robert Rotifer, der war für uns da.
Im Untergeschoss des Japan House an der Kensington High Street läuft eine elektronische Version von Chopins Minutenwalzer in Dauerschleife. Wo man normalerweise Schaukästen erwartet, stehen weiße Podeste, darauf Objekte aus Holz und Stoff, die sichtlich mehr sind als bloß abstrakte Skulpturen, auch wenn man ihnen ihren Zweck zunächst nicht ansieht. Manche sehen ein wenig nach Abenteuerspielplatz im Kleinformat, andere mehr wie die launige Fingerübung eines verspielten Innendesigners aus. Eine Dame hält einen Rauhaardackel an der Leine, der sich enthusiastisch auf dem weißen Boden der Galerie wälzt. Sie stellt ihn dem fürsorglichen Personal als Wiggy vor.
What's his name?
He's called Wiggy.
Wiggy.
He has a standard Y-head Dachshund.
Simon Wright, der Programmdirektor des Japan House, beugt sich zu Wiggy hinab, um ihn zu streicheln und verrät ihm und seiner Besitzerin dabei zum Besuch des Nebenraums. Dort stehen ein paar Exponate der Ausstellung Architecture for Dogs zum Ausprobieren bereit. Darunter auch ein vom Atelier Beauvau speziell für kurzbeinige Dackel entworfenes Kletterobjekt. Die Präsenz der vierbeinigen Zielgruppe bietet eine willkommene Ablenkung von der klinischen Atmosphäre des Social Distancing in der Galerie.
Wenn die Hunde hier hereinkommen, bringt das die Leute zum Lächeln. Welche Galerie oder welches Museum lässt Hunde zu?
Der überall in Londons Underground-Stationen plakatierte Ausstellungstitel Architecture for Dogs ließe sich leicht als Provokation missverstehen. Gerade in dieser Stadt, wo Obdachlosigkeit, Wohnungsnot und Platzmangel für Menschen ein in Zeiten des Lockdown akut spürbar gewordenes Problem bedeuten. Aber was hier ausgestellt ist, sind nicht etwa schicke Designer-Hundehütten, sondern bescheiden dimensionierte Objekte, die in menschengerechter Umgebung hausenden Hunden dringend gebrauchte Zerstreuung bieten.
Es ist Architektur für Hunde, von Architekten oder Designern, die sonst Objekte für menschliche Größenordnungen kreieren. Hier arbeiten sie auf Hundegröße, aber so, dass Menschen damit interagieren können. Es ist also zur Freude beider da. So that humans can interact.
It is for both to enjoy. Ein populäres Produkt der Schau ist der OneMock, ein vom Architektenduo Torafu auf die Vorlieben des Jack Russell Terrier zugeschnittenes Kleinmöbel, über das man seine T-Shirts oder Pullover wie eine Art Mini-Hängematte spannen kann, zwecks Beschnüffelung in Hundenasenhöhe.
Der Jack Russell liebt den Körpergeruch seiner Besitzerin. Das reduziert also seine Angstgefühle.
Wenn der Abbau von Angstgefühlen beim Menschen bloß so einfach und zielführend zu bewerkstelligen wäre. Der deutsche Designer Konstantin Grzic hat einen beleuchteten, halbrunden Garderobenspiegel im Art Deco-Hollywood-Stil für Pudel entworfen, der mehr über den Neurosen der Herrchen und Frauchen als deren am eigenen Spiegelbild üblicherweise uninteressierte Hunde sagt. Manche der Kreativen stellen sich dagegen gleich selbst in den Mittelpunkt ihres Werks. Das speziell für die Londoner Ausgabe von Architecture for Dogs angefertigte Stück des britischen Architekten Asif Khan spielt auf seinen zur maximalen Absorption von Sonnenlicht in tiefschwarzes Pigment getauchten Hyundai-Pavillon bei den Olympischen Spielen von Pyongyang an. Es heißt »I see you« und ist aus 5 Quadratmeter schwarzem Filz gefertigt, als Wohnlandschaft für Hunde mit schwarzem Fell.
Er beschreibt es als den Blickmittelpunkt eines Raumes. Man kann es sowohl als Tisch als auch als Teppich verwenden. Und der Hund kann dabei auch die Bühnenmitte einnehmen. Als wir das Stück fotografierten, ermutigten wir einen schwarzen Boston Terrier auf das Objekt zu klettern und sich obendrauf in die Mulde zu setzen. Doch wann immer wir eine Pause einlegten, legte er sich in die Kurve am Bodenende des Objektes. Das war nicht, was Asif Khan erwartet hatte, aber der Hund beschloss, das Stück auf eine andere Art zu verwenden.
Asif Khans I See You steht symbolisch für den Erfolg von Architecture for Dogs. Ungeachtet ihres etwas prätentiösen Titels entpuppt sich die Schau als eine sehr praktische Inspiration für die Unterhaltung von Hunden im Zeitalter des erzwungenen Zuhausebleibens. Und wer aus eben diesen Gründen nicht nach London reisen will, kann online über die Website der Ausstellung die Bauanleitungen für alle dort ausgestellten Stücke zum eigenen Nachbau herunterladen.
Ausstellung zum Zuhause nachbauen, also Architecture for Dogs. Robert Rothefer war für uns dort im Japan House in London. Und wer da doch noch hinreisen will, die Ausstellung läuft noch bis 10. Januar.